alles wieder in online.
So, wie ihr hören könnt, sind wir wieder bei der Sendung RTL Handicap unter der Achalm und Armin ist heute mit mir, der Silke, im Studio.
Schön, dass ich auch mal wieder alleine mit meiner Silke am Bord bin.
Ja, gut, aber so ganz alleine sind wir ja eigentlich doch nicht, weil zumindest die Franzi ja per Interview zugeschaltet, nicht per Interview, wir haben ja Interviews mit ihr gemacht, die Interviews können wir einspielen. Wir waren beim Jahresfest der Bruderhausdiakonie in Reutlingen. Kennst du das?
Ja, das kenne ich.
Ja, woher kennst du das?
Ja, ich habe ja in dem Verein ja über 20 Jahre gearbeitet.
Okay, dann ist es ja altbekanntes Terrain. Sollen wir gleich mal reinhören in das erste Interview? Was meinst du?
Können wir machen, genau.
Ja, da waren welche da aus Buttenhausen. Sagt ihr das was? Buttenhausen?
Ja, Buttenhausen ist ja im Prinzip die Eingliederungshilfe, sprich Eingliederungshilfe. Und der Verein oder diese Einrichtung besteht ja länger als die Bruderhausdiakonie. Die Bruderhausdiakonie besteht seit dem 18. Jahrhundert und Bruderhausen seit dem 15. Jahrhundert.
Also ich laufe oder fahre, je nachdem, wie Sie es betrachten, hier rum und habe hier einen schönen Stand gesehen und wollte fragen, was Sie hier verkaufen und herstellen.
Gerne, also wir verkaufen Produkte vom Bruderhaus Diakonie Buttenhausen, vom Kunsthandwerkstatt, vom Handweberei und vom Tagesbetreuung. Das sind Sachen aus Draht, wo geflochten sind und auch gewobene Teppiche und gestickte Socken und auch viele Sachen aus Ton und aus Beton und gebastelte aus Pappmasche, also sehr viele unterschiedliche Produkte.
Sie haben hier ja so Körbe aus Draht.
Ja.
Kommen da Blumen rein oder was sind das für Körbe?
Das sind verschiedene Körbe, die kann man für jede Jahreszeit schön dekorieren. Zum Beispiel jetzt für Sommer mit Blüte, mit einer Schale, mit Wasser und Schwimmkatze kann man rein tun. Dann oder einfach als Obstkorb nehmen oder dann für Sommer kann man auch ein Glas mit Katzen reinstellen. Für Winter mit grünem Moos und schöne Weihnachtsdeko, Tannenzapfen oder Weihnachtskugel, für jetzt im Sommer mit Muscheln, also für alles Mögliche.
Wie werden die hergestellt? Die sind ja super interessant. Am liebsten würde ich gerade stehen bleiben und selber so einen Korb machen.
Ja, gerne. Vielleicht die Frage gebe ich weiter an meine Kollegin, weil die ist gerade vom Kunsthandwerkstatt und sie macht die Körbe mit unseren Klienten.
Ich wollte Sie fragen, wie die Körbe hergestellt werden, weil ich finde die so schön, ich würde am liebsten selber einer machen.
Okay, ich sage es Ihnen mal so ein bisschen kurz, also das Grundgerüst ist so ähnlich, wird so ähnlich gemacht wie ein Strohstern, so kann man sich's vorstellen. Der dicke Draht, das ist ein sogenannter Steckdraht von der Gärtnerei, da werden zum Beispiel große Zapfen oder sowas angebunden. Und der Wickeldraht, mit dem wird dann eigentlich gewickelt. Das ist ganz normaler Wickeldraht. Und wenn es dann fertig ist, dann wird es nur einfach gesprüht mit Lack. Und also meine Leute, ich tue praktisch den sogenannten Stern vorbereiten und meine Leute wickeln dann. Und jetzt in dem Fall ist es so, dass man dann eben von der Mitte aus misst, dass es einigermaßen rund wird. Dann wird es gebogen. Und dann wird es hochgearbeitet und dann zum Schluss kommt halt so eine Schnecke, ne, dass man sich nicht verletzt. Man könnte jetzt auch Perle oder sowas drauf machen, aber es hält halt nicht so gut. Jetzt so eine Schnecke oder Spirale ist Gott halt ganz gut zu machen.
Und habt ihr da Maschine, wo das macht oder
nein.
Ist das Handarbeit?
Ist alles frei, früher hat man gesagt, frei Schnauze.
Also, weil das Material biege, stelle ich mir vor, ziemlich hart.
Ja, sehr hart. Und vor allem auch das Arbeiten geht schon in die Finger. Und meine Leute schaffen in der Regel halt anderthalb Stunden dran. Weil es geht in die Finger, es geht in die Hand, es geht in die Gelenke, in den Arm, in den Rücken. Aber so anderthalb Stunden ist okay.
Okay. Also ist das Arbeit und Therapie in einem.
Ja, genau.
wie viele Stunden arbeitet man an so einem Korb insgesamt?
Also wenn ich schnell arbeite, brauche ich 2 Stunden, wenn ich arbeite. Und ich habe Klienten, die schaffen so schnell wie ich, obwohl ich es jetzt schon fast 20 Jahre mache. Und es gibt aber auch Klienten, die machen sehr, sehr genau und, die brauchen dann halt ein bisschen länger. Die machen es dann aber wirklich super spitze.
Ja, aber der dann ist ja auch super spitze.
Ja, klar. Ja. Für mich schon, aber ich habe zum Beispiel einen Mann, einen Klient, der tut dann jedes Drähtle tut er dann ganz genau, ne, also circa fast Millimeter genau. Und dann sagt er immer, wenn ich jetzt so ein bisschen relativ schnell mache, das kann er Guide brauchen, weil ich muss dann auch ordentlich arbeiten. Er bringt mich zur Ordnung.
Diese Körbe, ist das Ihre Idee gewesen?
Ja, genau. Also es war so, dass mein Traum immer war, so ein bisschen Weidekörbe zu machen. Und das Problem ist, die Kopfweide, die sind meistens gehören dann private Leute oder Korbmacher. Dann darf man sie also nicht schneiden. Dann muss man sie zu einer bestimmten Zeit schneiden. Dann muss man sie bestimmt lagern. Dann muss man sie vor dem Verarbeiten mindestens eine Nacht wässern. Und wir haben damals einen ganz kleinen Raum gehabt, das wäre unmöglich gewesen. Und dann habe ich zufälligerweise mal so einen Drahtkorb gesehen. Und dann denke ich, ah Mensch, so ein Drahtkorb, das sieht eigentlich auch ganz klasse aus. Und habe da so mal ein bisschen rumexperimentiert. Und so die erste waren natürlich schon sehr... Also wenn ich es heute sehe, der wahrscheinlich erschrecken, wie wüst die damals waren. Und hat sich dann halt immer mehr verbessert. Und dann haben wir halt immer auch neuere Formen oder andere Formen dann kreiert. Und ja.
Darf ich fragen, was haben Sie denn für eine Ausbildung?
Eigentlich bin ich Erzieherin, habe dann lange im Kindergarten gearbeitet und es war mir dann einfach auch zu laut, sage ich mal ganz direkt.
Also sind meine Mitstreiter leiser wie so kleine Wurmler.
Ja, genau. Es war halt so, also es gibt Untersuchungen, dass es im Kindergarten so laut ist, wie wenn man mit dem Presslufthammer arbeitet. Und je älter man dann wird, irgendwann denkt man, geht jetzt auf Dauer nicht mehr. Und der Herr Mangold, ich weiß nicht, Sie ihn vielleicht kennt, von der Bruderhausdiakonie Buddenhausen. Er hat mich mal angesprochen, das war der zweite Chef. Und hat gesagt, möchtest du nicht mal kommen? Und so bin ich dann eben nach Buddenhausen gekommen, in die Bruderhausdiakonie. Und es macht mir ganz arg viel Spaß.
Okay, das war Ruth Wahl genau. Von der Bruderhausdiakonie.
Genau.
Ja, Armin, wäre das was für dich, so Körbe flechten?
Ja, also ich denke eher mal nicht ganz so. Ich habe eben eine grob- und feinmotorische Arbeit. Also die Arbeit selber wäre nichts, aber mit der von der Albra, mit der was zu tun hat, das wäre kein Problem, weil ein konservativer Unterschwabe mit einer vom Oberschwäbischen her von der Albra, da kennt man sowas in irgendeiner Kooperation einmal was machen.
Du meinst nicht so wie Bauer sucht Frau?
Ja, genau.
Ja. Okay, gut, das ist doch mal was.
Also ich laufe hier auf dem Bruderhaus.
Nein, du läufst nicht, du fährst.
Ja, ich wusste gar nicht, dass du so klein karierst bist mit meinen Beinen. Egal, ob ich laufe oder ob ich fahre. Auf jeden Fall gucke ich mir die Stände an und habe gesehen, dass ihr Stand Sachen herstellt. Dann wollte ich fragen, was und warum.
Wir verkaufen Sachen, die bei uns in den sozialpsychiatrischen Hilfen hergestellt werden in Stuttgart. Dort leben psychisch kranke Menschen, die tagsüber in der Tagesstruktur arbeiten oder auch so an Freizeitangeboten teilnehmen und Sachen gestalten. Wir haben ganz viele Sachen aus Holz, die ganz bunt gemalt sind, aber auch genähte Sachen und Karten, die gestaltet sind. Genau.
Und wie kommen Sie gerade nach Stuttgart? Das Bruderhaus bietet doch selber auch genug an.
Genau, also hier auf dem Fest werden alle Dienststellen stellen ihre Arbeit vor und eine der Dienststellen ist halt die sozialpsychiatrischen Hilfen in Stuttgart. Die Bruderhausdiakonie hat ihre Dienststellen über ganz Baden-Württemberg verteilt und wir sind halt ganz im Norden, in Stuttgart sozusagen die nördlichste an der Grenze und wir dürfen hier auch zeigen, was wir machen, weil gerade viele Reutlinger gar nicht wissen, dass es in Stuttgart auch Dienststellen von der Bruderhausdiakonie gibt.
Ehrlich gesagt, das wusste ich auch nicht, aber wie sieht so eine Arbeit in Stuttgart aus? Also erst darf man die Seele ausschütten und dann darf man arbeiten, oder wie?
Also die Menschen, die wohnen bei uns und die gestalten halt ihren Tag so, wie sie es möchten. Das heißt, es gibt Bewohner, die besuchen Werkstätten. Es gibt Bewohner, die haben vielleicht auch eine Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt. Und die Personen, die nicht wissen, was sie machen möchten oder was sie machen können, haben die Möglichkeit, bei uns verschiedene Angebote auszuprobieren und vielleicht auch ihre Ausdauer zu trainieren oder neue Sachen zu lernen, zum Beispiel zu nähen. Oder aber auch das, was sie früher schon gern gemacht haben, auch wieder als Hobby dann aufnehmen. Und gerade so die Sachen, die Gestaltung von dem Holz, das mögen sehr viele, das ist sehr beliebt. Und wie gesagt, das Nähen ist dann auch vor allem bei den Frauen sehr beliebt. Und die Utensilos und die Kosmetiktaschen kommen gerade so auf so Festen oder auf Basaren auch sehr gut bei den Kunden an und das freut unsere Bewohner dann auch immer, wenn sie dann sehen, dass die Sachen dann verkauft worden sind.
Was macht ihr dann mit den Einnahmen? Freizeiten oder wie kommt es denn den Bewohnern zugunsten?
Also die Sachen verkaufen wir eigentlich fast zum Selbstkostenpreis, das heißt von dem Geld, was wir hier heute einnehmen, wird wieder Holz eingekauft, die Farben werden eingekauft, die Stoffe werden eingekauft und die Bewohner bekommen auch für die Zeit, wo sie in der Arbeit sind, bekommen sie eine kleine Aufwandsentschädigung. Und wenn tatsächlich noch Geld übrig bleibt, dann machen wir zum Beispiel für die Leute, die arbeiten, so Tagesausflüge und unterschiedliche Angebote, dass sie dann halt auch in Stuttgart oder halt in Reutlingen dann eingeladen werden. Also heute waren auch Bewohner von uns aus Stuttgart dann auch hier, damit sie auch Reutlingen kennenlernen können, die anderen Dienststellen der Bruderhausdiakonie kennenlernen können und damit sie auch sehen, wie die Sachen hier bei den Besuchern vom Fest dann auch ankommen.
Dann hätte ich noch eine Frage, weil Sie gerade von Dienststellen reden. Wie viele Dienststellen hat das Bruderhaus?
Okay, das müsste ich jetzt wissen. Also es sind ganz, ganz viele. Ich weiß jetzt aktuell keine Zahl, aber die Bruderhausdiakonie hat an die 4000 Mitarbeiter, das weiß ich. Die Anzahl der Dienststellen kann ich jetzt aus dem FF nicht sagen. Aber
Stuttgart, Reutlingen.
Also in Stuttgart gibt es alleine 5 Dienststellen der Bruderhausdiakonie. Das weiß ich in Reutlingen, wie viele es insgesamt sind. Da würde ich Sie vielleicht auf den Infostand verweisen. Die Kollegen können da auf jeden Fall eine genaue Zahl sagen, weil ich kann nur schätzen. Ich weiß es ehrlich gesagt jetzt nicht auswendig.
Okay, kein Problem, danke trotzdem.
Danke fürs Interview. Und das war Olivia Kusawinski.
Genau, ich bin Bereichsleitung der sozialpsychiatrischen Hilfen in Stuttgart.
Okay.
Also ich laufe hier auf dem Bruderhaus.
Nein, du läufst nicht, du fährst.
Ja, ich wusste gar nicht, dass du so klein karierst bist mit meinen Beinen. Egal, ob ich laufe oder ob ich fahre. Auf jeden Fall gucke ich mir die Stände an und habe gesehen, dass ihr Stand Sachen herstellt. Dann wollte ich fragen, was und warum.
Wir verkaufen Sachen, die bei uns in den sozialpsychiatrischen Hilfen hergestellt werden, in Stuttgart. Dort leben psychisch kranke Menschen, die tagsüber in der Tagesstruktur arbeiten oder auch so.
So, da habe ich mich vertan. Das scheint das gleiche oder ähnliche Interview noch einmal zu sein. Armin, kennst du dich ein bisschen aus? Du hast gesagt, du kennst dich aus vorhin beim Interview mit den sozialpsychiatrischen Hilfen.
Ja, also ich meine, sozialpsychiatrische Hilfen ist im Prinzip die andere Teile von den offenen Hilfen. Die offene Hilfe ist ja im Prinzip für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung oder mit Behinderungsarten. Der psychiatrische soziale Dienst ist ja im Prinzip für Menschen mit sogenannte psychische Erkrankungen, zum Teil mit psychischen Erkrankungen, mit psychischen und Ethik, also mit ethischen Handicaps, mit psychischen und Erziehungserkrankungen. Das sind Menschen mit zum Teil chronischer körperlicher Schwierigkeiten und haben im Prinzip eine psychische Ethik, also sprich psychische Ethik mit Körpereigenschaften, mit psychischen Eigenschaften, mit Entwicklung und körperlicher Ethik, die haben auch mit Depressionen, mit Aggressionen.
Von der Deutschen Bahn erzählt. Was ist denn Ihre Meinung da dazu?
Ich benutze sie äußerst wenig und bin deswegen überhaupt nicht informiert. Aber meine letzte Reise war schön, nach langer Zeit, kann ich sagen. Ich musste allerdings den Aufzug nicht benutzen. Ich bin gesundheitlich gut dran. Das ist natürlich mein Vorteil.
Aber wie Sie gerade so schmunzelnd gemeint haben, Reutlinger ist ja, was Deutsche Bahn betrifft, eine eigene Geschichte.
Das mag sein, aber ich kann es nicht beurteilen, weil ich sehr gerne mit meinem Auto fahre. Nur eben bei der letzten Reise den Zug benutzt habe, weil ich meines Autos nicht mehr sicher war.
Nee, ich muss aus Kostengründen, weil ich ja von einer anderen Einrichtung betroffen bin, den Zug nehmen. Aber jetzt Bezug auf das Fest. Warum sind Sie vom ambulanten Steuerbedienst hier und was verkaufen Sie?
Ich antworte erstmal, warum ich ins Hospiz gekommen bin. Ich hatte einen Partner, der leider an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt war und sich operieren lassen musste. Und die letzten seiner Lebenszeit, die letzten 4 Wochen, waren eine äußerst schwere Zeit. Er wurde in diesen 4 Wochen 7-mal operiert. 7-mal. Und alles hat nicht zu dem geführt, was wir uns alle gewünscht haben. Er ist verstorben. Und diese Zeit hinterlässt ganz tiefe Eindrücke. Und so bin ich auf Hospiz zugegangen, habe die Ausbildung gemacht, die sich über etwa 1 Jahr erstreckt, an Wochenenden und auch an Abenden. Und seit, ich glaube, fast 10 Jahren arbeite ich als Mitarbeiterin im Hospizdienst mit. Und hier gehört es dazu, zur Bruderhausdiakonie. Das Hospiz ist auf dem Gelände. Der Bruderhausdiakonie hat dort sein Büro. Und
also,
auch
dass man in Würde sterben kann, zu Hause, hier im Bruderhaus wohnen und in Würde sterben.
Ja, aber nicht nur für Menschen, die im Bruderhaus sind, sondern für Menschen, die das gerne möchten. Und um das bekannt zu machen, haben wir diesen Stand, damit die Leute aufmerksam werden, denn irgendwann kommt es auf jeden zu.
Aber punktum Hospiz noch mal eine Frage. Wie sieht denn Ihre Arbeit aus? Angenommen, ich lege im Sterben, was würden Sie mit mir machen?
Ihre Angehörigen oder Sie würden dem Hospiz anrufen und sagen, ich bitte um Hilfe. Jemand vom Hospiz besucht Sie, bespricht mit Ihnen, wie diese Hilfe für Sie aussehen kann. Und dann ruft das Hospiz eine der Kolleginnen von Hospiz an, erzählt, wie es ihnen geht. Und dann kommt eine Kollegin oder ich und besucht sie und verbringt mit ihnen 3 oder 4 Stunden. Die nächste Kollegin kommt wieder, so wie es eben zeitlich vereinbart wurde, so dass sie nicht alleine sind in der letzten Phase.
Und was machen Sie dann mit mir? Mit mir essen, mit mir spielen, mich duschen, spazieren gehen?
Nein, die pflegerischen Dinge macht jemand anderes. Wir haben keine Ausbildung zur Pflege, sondern wir sind da, wir halten Ihre Hand, wir hören zu, aber keine pflegerischen Maßnahmen.
Also ich hätte noch 2 Fragen. Die erste, wo machen Sie überall Hospizbesuch?
Wir machen Hospizbesuch im Altenheim, im Krankenhaus, aber auch zu Hause.
Und wäre es auch möglich, bei Ihnen in der Einrichtung in Würde einzuschlafen?
Ja, das geht. In Reutlingen haben wir daneben in Ehningen eine Hospizstation mit 8 Zimmern, sodass 8 Gäste dort aufgenommen werden können. Und das ist eine wunderbare Betreuung von einmal Fachkräften und uns ehrenamtlichen Mitarbeitern.
Genau, ich habe dazu gerade noch eine Frage. Sie machen das ja ehrenamtlich. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind Sie ja beim Sterbebett, halten die Hand, hören zu. Ist das nicht sehr belastend?
Ja, aber wir treffen uns einmal im Monat und können uns darüber austauschen. Das bleibt natürlich unter uns. Das ist selbstverständlich. Sodass, wenn belastende Dinge sind, wir sie in dieser Gruppe unter psychologischer Beratung loswerden können und entlastet sind.
Haben Sie in der Arbeit auch schon Leute selber sterben sehen?
Nein, noch nicht.
Aber haben Sie so eine Erkenntnis bekommen für sich oder das Sterben an sich, kann man sagen, hat es Ihnen Angst genommen, weil Sie jetzt sich damit sehr beschäftigen oder sehen Sie das anders?
Das hat eben mit meinem verstorbenen Partner zu tun. Ich wollte es so niemandem zumuten und für mich selber will ich auch, wie die Kollegin gesagt hat, ich möchte selber in Würde sterben und tut mir sehr leid, dass es bei ihm so gegangen ist. Deshalb möchte ich mich da einsetzen, dass es den Menschen, die ich begleiten kann, besser geht.
Aber jetzt so aus eigenem Interesse, weil ich gerade noch zulern, wie sieht denn die Hospizausbildung aus?
Wir erfahren ganz viel über das Sterben. Wir machen Übungen mit Partnern um herauszufinden, wie sind manche Befindlichkeiten, was muss ich auch aufnehmen, um den anderen zu verstehen.
Also eine sehr sensible
Aber sehr originell, sehr sachlich, sehr heiter und trotzdem sehr fachlich. Wunderbar. Kann sie nur loben.
Also können Sie als gesunde Frau, wo mit beiden Händen die Dinge führen kann, nur machen oder können diese auch machen?
Ja.
Ich kann sie ja nicht in Augen im Mund spüren, wie es Ihnen geht. Ich muss sie anders machen. Kann ich trotzdem.
Ja. Das haben Sie richtig gesagt.
Also müsste ich dann zu Ihnen zum Spitz kommen und einen Antrag stellen, dann können die innerhalb von einem Jahr die Ausbildung machen.
Ja, jeder wird geprüft und kann dann dabei sein.
Und auf was werde ich geprüft? Wie nah ich am Wasser gebaut bin, oder?
Sie schätzen das nicht schlecht ein, finde ich.
Ja, also ich meine, die Ausbildung hin und her, ich meine, da geht's ja überwiegend um Leben und Tod im Prinzip. Also die Lebenden liegen da und warten bis die letzte Stunde hupt und dann ist man halt weg, weil man kommt von der Erde, man geht zu der Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub, Erde zu Erde. Aber ich meine, klar, sie machen die heiklere, sensible Ausbildung. Sie halten den sterbenden Menschen mit irgendeiner Krankheit die Hand. Sie sind rund um die Uhr, 24 Stunden oder 48 Stunden da. Sie verbringen die Zeit mit den Lebenden und führen die Lebenden zum Sterben dahin. Aber wie können Sie denn mit den Leuten noch diskutieren oder sich zu artikulieren? Das sind Sie ja bestimmt in ihrer Ausbildung gehabt. Wie kann ich mit den liegenden, lebenden, sterbenden Menschen noch zu kommunizieren und die Kommunikation zu artikulieren und mit Heben, Halten, mit Körperfunktionen, mit körperliche, verbale Formen zu arbeiten. Ich kann kein Mensch vom Sterben aufzuhalten.
Aber was mich interessieren würde, Armin, kannst du dir vorstellen, sowas zu machen ehrenamtlich? Du bist ja ehrenamtlich sehr aktiv, also Sterbehilfe, das Thema. Könntest du dir sowas vorstellen oder eher nicht?
Das ist es ja im Prinzip. Das ist eine sehr schwere, heikle Aufgabe. Klar. Aber ob ich das könnte, weiß ich jetzt nicht so hundertprozentig. Auf jeden Fall. Ich meine, normal darf man das ja nicht. Aber ich würde vielleicht was machen, was man nicht darf. Und anhand von dem könnte den Job nicht ausüben.
Ja, ich denke, das ist wirklich eine sehr schwierige Sache auch. Ich weiß auch nicht, ob ich's, na, ich es, ja, habe mich dafür jetzt auch noch nicht so interessiert, ob ich das könnte, da mitarbeiten. Weil ich würde mir wahrscheinlich andere Bereiche suchen und muss ja auch vollen Respekt haben vor den Leuten, die da helfen. Und gerade die Frau, die mit uns gesprochen hat, die hat es ja aufgrund eigener Lebenserfahrung festgestellt, weil ihr Mann ja so gestorben ist und das alles nicht so schön gelaufen ist. Ne? Ja. Kommen wir wieder zu was vielleicht Vergnüglicherem und spielen ein bisschen Musik ein.
Genau.
So, und gleich geht es weiter mit unseren Interviews, die Franzi und ich beim Jahresfest der Bruderhausdiakonie in Reutlingen geführt haben. Armin, du bist ja am Schluss auch noch so ein bisschen dazugekommen. Mhm. Kennst ja das Jahresfest. Ist das eine große Sache eigentlich?
Ja, also das ist ja im Prinzip ja das Jahresfest der Bruderhausdiakonie Reutlingen und aber auch auf Neckarebene, also auf Neckaralbregion und über ein überregionales Fest durch diese 4 oder 8000 von den Diensten und die kommen da und machen da mit auf Kooperationsebene, die freuen sich jedes Jahr. Man tauscht sich aus mit ihren Kumpanen, Kumpels, mit Freunden, mit ihren Kolleginnen und Kollegen von den offenen Hilfen, von den Diensten, von den Sozialdiensten, von der Geschäftsebene bis zur Vorstandsebene und Management. Und wie sieht es da aus? Was macht ihr?
Okay, dann hören wir rein in ein weiteres Interview, was Franzi und ich geführt haben.
Also wir stehen hier vom Stand von Tansania und wollten den Herrn mir gegenüber fragen, was er so am Stand macht und wie er zu Tansania kommt und so weiter.
Ja, der Tansania-Arbeitskreis existiert seit 1990 innerhalb der Bruderhausdiakonie und ist schon von Anfang an ein Inklusionsprojekt. Das heißt, wir sind etwa so viele Menschen mit Behinderung wie auch Menschen ohne Behinderung. Und im Prinzip pflegen wir freundschaftliche Beziehungen zu einer diakonischen Arbeit im Südwesten von Tansania, in Tandala, Tansania eben, und reisen dort immer wieder hin, auch mit Inklusionsreisen, meistens 10 mit Behinderung und auch Gruppen von dort kommen im gleichen System zu uns. Da war jetzt beim Kirchentag eine Gruppe da mit 5 Menschen mit Behinderung und 8 Menschen, die eben als Chor formiert haben, waren bei uns. Deswegen ist das dann ein sehr intensiver, menschlicher, freundschaftlicher Kontakt, weil wir die Leute inzwischen kennen. Es ist ja eben schon über lange Zeit, dass die partnerschaftliche Beziehung besteht.
Also wenn ich jetzt gerade so aus Spaß hochrechne, habt ihr selber Hochzeit?
Ja, genau. Ja, das stimmt. Da gibt es nächstes Jahr eine Reise deshalb, um dieses Jubiläum zu feiern. Am Pfingsten 2016 fahren wir runter und werden dort das richtig gebührend feiern. Ja.
Und Tansania feiert ja nochmal anders als wir. Das wird dann ein wunderbares Fest.
Es wird ein Fest der Freude, des Tanzens, des Singens, des Jubelns und alles ohne Alkohol übrigens. Das ist immer unglaublich beeindruckend, dass man auch ohne Bier und Wein lustig feiern kann und ein Fest feiern kann. Wir unterstützen auch die diakonische Arbeit dort. Da gibt es ein Kinderprojekt, wo Einzelpersonen von hier, über 400 inzwischen, Kinder von dort verbindlich über 5 Jahre unterstützen. Und ansonsten gibt es ein ABM-Projekt, da kann man einen Arbeitsplatz für bestimmte Zeit im Diakoniezentrum haben, das wird auch von uns finanziert. Und ansonsten verkaufen wir die Produkte von Menschen mit Behinderungen in Tansania hier in Deutschland. Ja. Also die ganze Körbe, die Bambuskörbe sind das beste Beispiel, die sind von Menschen mit Behinderung gemacht. Die waren jetzt auf dem Kirchentag, haben geflochten während dem Kirchentag, war sehr beeindruckend. 5 Euro kostet so ein Korb mit Namen eingeflochten und ist der traditionelle Korb, um den Weizen, das Getreide zu reinigen. Und jetzt ist es bei uns in Deutschland nachher Deko-Objekt und dort weiterhin auch ein gewisses Maß. Ein gestrichener Korb ist ein gewisses Maß. Wenn man auf dem Markt ist, kommt man mit dem eigenen Korb und sagt, ich möchte ein gestrichenes Maß und dann ist es diese Menge zum Beispiel.
Wie lange sitzen die an so einem Korb zum Flechten ungefähr?
2-3 Tage. Aber das zieht sich manchmal über eine Woche. Die haben ja auch noch Feldarbeit zu erledigen. Aber ich habe schon mal einen Flechtkurs mitgemacht in Tansania. Also wenn wir mit Gruppen runtergehen, machen wir immer so einen Kurs mit. Man braucht ein unwahrscheinliches Fingergeschick. Man muss das in der Hand halten können, diese Bambus-Rohprodukte.
Darf ich mal berühren? Ja. Aber hat das stabiles Material?
Ja, genau. Das ist eben ein Material, das überall wächst, Bambus. Das wird dann mit einem Messer aufgesplitzt und zugeschnitten, damit es eben im Prinzip Rohmaterial ist für dieses Körbeflechten.
Ist das beim Flechten auch so hart oder ist es da noch weicher?
Da wird es ins Wasser gelegt, das ist ein bisschen angenehmer.
Ich vermute, dass das funktioniert mit der deutschen Flechtkunst. Weil ich habe das in der Ergotherapie auch schon gemacht. Da gibt es ja so Flechtmaterial, das tust du ins Wasser, dann ist es weich, dann kannst du verarbeiten und dann stellst du in die Sonne, dann ist es wieder hart.
Ja. Genau so passiert es dort auch, aber es bleibt relativ scharfkantig. Nicht wie die Weide, die bei uns geflochten wird, sondern man muss das wirklich können.
Wie sieht denn so ein Arbeitsplatz oder Tagesstruktur von Behinderten dort aus?
Das ist eine gute Frage. Die sind zu Hause. Gibt es keine stationäre Einrichtung und auch in dem Sinn so gut wie kein ambulant betreutes Wohnen, sondern die sind zu Hause und werden über das Diakoniezentrum ein bisschen aus der Ferne betreut, im Sinne von, ich habe jetzt zum Beispiel für den Kirchentag 300 Körbe bestellt. Dann geht das Diakoniezentrum her und sagt, hallo in Utengule, aha, da sitzt der Upendo, die, mach mir bitte 50 Körbe. Dann ist der Jackson in Makete, mach mir bitte 100 Körbe und so weiter. Das macht das Diakoniezentrum, sorgt ein Stück weit für die Vermarktung. Aber in erster Linie ist es ein Regionalprodukt und wird auch dort verkauft. Man braucht es dort. Wir haben jetzt kein Kunstprodukt entwickelt, genauso diese. Das sind ganz einfach aus Salzgefäße oder Mehlgefäße. Das sind Produkte, die dort auch gehen. Wir sind quasi Sahnehäubchen obendrauf. Wir zahlen natürlich den 4-fachen Preis, aber der kriegt nicht der Flechter direkt, der kriegt einen ordentlichen Preis, aber das Diakoniezentrum, damit diese Infrastruktur dort eben vorgehalten werden kann.
Finde ich aber eine gute Kombination.
Ja, das ist schon jetzt über 20 Jahre funktioniert das und die Flechter selber, die kenne ich fast alle persönlich. Das sind Familien, vollwertige Familienmitglieder, die haben Kinder, sind sowohl Frauen als auch Männer, die eben jetzt nicht verstoßen werden als unwert oder unnütze Familienmitglieder, die man noch unterhalten muss, sondern die leisten jetzt ihren vollen Beitrag, weil das ist richtig Geld. Im Ackerbau kann man seine Familie ernähren, aber so gut wie nichts verdienen auf dem Markt, weil das dort jeder macht. Die Landwirtschaft funktioniert in den Bergen von Südwest-Tansania sehr gut. Und das ist was obendrauf. Der Flechter kriegt quasi 2.500 Schilling, das ist etwa 1 Euro. Und das sind wirklich 4 Tagelöhne. Das entspricht etwa 4 Tagelöhnen. Ja. Also es ist richtig, eine Familie, die so einen Flechter hat, ist dankbar. Und das machen eigentlich fast nur Behinderte, weil sie halt darauf angewiesen sind, dass sie das zu Hause ohne Beine, ohne Arm oder so im Zweifelsfall können. Ja. Übrigens noch dazu kommt Batik, das Gleiche, das machen andere, die machen Batik, Schneiderei, diese Hemden. Wir haben sehr, sehr viele handbetriebene Nähmaschinen schon dorthin gebracht. Übrigens auch für Kleinwüchsige ohne Beine, die sitzen auf der Nähmaschine und haben eine Kurbel und können dann nähen. unwahrscheinlich beeindruckend. Mit ein bisschen Fantasie kann man da unwahrscheinlich viel helfen und die Leute können zu Hause bleiben. Die müssen nicht raus aus der gewachsenen Gemeinschaft, weil Inklusion ist ja eigentlich Teilhabe da, wo ich bin.
Und was sind die Behinderungen, die so am häufigsten vorkommen in Tansania? Kann man das sagen?
Ganz viel noch aus der Kinderlähmungszeit, ganz viel Verbrennungen, die zu Amputationen führen. Wenig geistige Behinderung, weil das ganz geringe Überlebenschancen hat. Also nehmen wir mal einen Epileptiker, der stirbt innerhalb der ersten 3 Jahre, weil er einfach auch die Malaria nicht aushält, weil er das Herz nicht operiert bekommt, weil er keine kardialstützende Mittel bekommen kann. Dann schwerst mehrfache Behinderung, stirbt oft schon bei der Geburt. Das muss man ja sehen, bei uns ist da relativ viel und schnell medizinische Hilfe da. Das ist halt in Afrika lange noch nicht der Fall. Deswegen konzentriert sich sehr stark auf leichte geistige Behinderung und starke körperliche Behinderung.
Und so ein Rolli, wie Franzi hat, davon können die wahrscheinlich nur träumen? Oder?
Ja, genau. Ich habe noch nie einen gesehen, einen E-Rolli. Aber wir haben schon auch gute, rustikale, einfach handhabbare Rollis in einem Container runtergeschafft. Es gibt inzwischen auch ganz erste Ansätze, dass man einen Rolli dort kaufen kann. Das Problem in Afrika ist halt überall, es ist meistens billige China-Ware. Ja. Das kommt und das Zeug verreckt dermaßen schnell. Und,
ich weiß, ich schimpfe auf hohem Niveau, aber was Verrecken betrifft, kann ich nicht singen. Also das Auto hier verreckt auch oft. Aber wenn wir jetzt gerade von Hilfsmitteln reden, was für Hilfsmittel gibt es da unten?
Ja, das fängt beim einfachen Bambusstock an. So laufen ganz viele rum, auch Beinamputierte mit einem Stock, an dem sie sich quasi stützen. Der Chilasi, ein guter Freund von mir, der auch ein guter Flechter ist, hat keine Beine ab Hüfte und der läuft auf den Händen. Das Hilfsmittel sind Badeschlapper, damit seine Hände nicht immer aufreißen. Ja? Wir haben den natürlich auch einen Rollstuhl besorgt inzwischen, aber der wohnt dermaßen in den Bergen, der steht im Eck jetzt, der Rollstuhl. Man muss tatsächlich angepasst Hilfsmittel geben, die auch nicht zur Abhängigkeit von uns, von den Helfern führt. Das heißt im Klartext, es muss auch dort wieder besorgbar sein. Das ist übrigens auch die Erfahrung mit orthopädischen Hilfsmitteln. Wir haben auch schon einige Prothesen finanziert, gute Schuhe machen lassen hier. Es nützt alles nichts, wenn der zweite Satz nicht mehr beschafft werden kann. Oder wenn, was dann häufig der Fall ist ja bei der Prothese, wenn jemand dann eben sich aufscheuert, eine Veränderung am Körper ist, dann muss ich ja, gehe ich halt hier zum nächstbesten Orthopäden und lasse mir das wieder richten. Das ist halt in Tansania in der Regel nicht der Fall.
Ja. Und was wäre für Sie oder für die Leute dort die richtige Hilfe?
Hilfe zur Selbsthilfe. Im Prinzip.
Wie würde die aussehen?
Eben Produkte, die sie selber machen können, um ihre Existenz selber bestreiten zu können. Also wir verschenken keine Almosen, das machen wir grundsätzlich nicht, auch nicht so persönlich, dass ich mal jemand 50 Euro zustecke, sondern Hilfe zur Selbsthilfe. Also dann hat es, wir zahlen für viele Leute Schulbildung. Das führt eben nachher zu einer Entwicklung, zu einer Selbstständigkeit. Also Hilfe zur Selbsthilfe, da bleibt es. Und man darf das aber nicht nur mit dem Etikett machen, sondern es muss also wirklich durch und durch authentisch dann funktionieren.
Also so wie jetzt die 25 Jahre mit dem Bruderhaus, dass ihr im Gegensatz immer runterfahrt und guckt.
Also da würde ich sagen, das nehmen wir für uns in Anspruch. Ja. Deswegen sind wir noch keine große Mission oder kein Entwicklungsdienst, das wollen wir auch gar nicht sein.
Das braucht ihr ja gar nicht. Die kleinen Sachen sind manchmal die besten, besser wie die großen.
Wir retten nicht die Welt mit dem, was wir machen. Wir in unserer freundschaftlich-partnerschaftlichen Beziehung gucken wir, dass es unseren Freunden besser geht und dass sie vor allem über ihr eigenes Tun einen Entwicklungsstand erreichen, mit dem sie gut leben können. Das ist halt Bildung, Ernährung und Gesundheitsgeschichten. Die drei Säulen sind das A und O.
Okay.
Das war Friedemann Salzer vom Tansania Arbeitskreis der Bruderhausdiakonie in Reutlingen. Ja, wir müssen uns jetzt schon verabschieden. Wir haben so wenig Sendezeit. Viel zu wenig, oder Armin?
Ja.
Aber nicht mehr lange, ja? Denn ab August können wir 2 Stunden senden.
Stimmt.
So richtig, oder? Du bist so weit vom Mikro weg. Was ist denn das? Ja, da können wir dann 2 Stunden senden, und zwar von 12 bis 14 Uhr.
Stimmt, genau. Ja.
Aber du sendest noch einmal diesen Monat zur alten Sendezeit. Wen hast du da eingeladen?
Da habe ich von der Lebenshilfe Pforzheim eine Integrationscoaching von der FBM für Menschen mit Behinderung und hör mir das an, wie man die Leute coachen kann.
Okay, das klingt
und
spannend.
Und mit dazu eine Katharina als Radioassistentin.
Das wäre dann am 26. Juli,
genau.
Ne, jetzt am Sonntag,
ja,
von 15 bis 16 Uhr nochmal. Ne?
Ja, also
geht ja auf Sendung.
Heute in Pfulzenkergen.
Genau. Ja, die Zeit neigt sich dem Ende zu. Wir verabschieden uns schon langsam. Carsten steht schon draußen und kratzt an der Türe. Ja, und an den Mikros verabschieden sich.
Armin.
Die Silke und an dem Mikro heute für bei Interviews war ja auch die Franzi mit dabei.
Die Rolle, die Franzi.
Damals vor Ort bei den Interviews.